Gott, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Ich lese die Verse 8 bis 15. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Deshalb ermahne und bitte ich euch, seid untereinander einig, mitfühlend, verliebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden, zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu ererben. Wer sich am Leben freuen und gute Tage sehen will, soll seine Zunge hüten. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und keine Lüge über seine Lippen. Er soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Frieden soll er suchen und sich dafür einsetzen. Denn die Augen des Herrn ruhen auf dem Gerechten und ihrem Gebet schenkt er sein Ohr. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist Sommer, es ist Juli, die Ferienzeit hat begonnen und der große Exodus nimmt seinen Lauf wie in jedem Jahr. Wer nicht schon verreist ist oder gar wiedergekehrt ist, der hat es sicherlich noch vor sich. Lange schon sind die Planungen im Gange, wurden Hotels und Pensionen und Ferienwohnungen in den herrlichsten Gegenden gebucht. Andere bleiben in Deutschland und finden da ihre Erholung. Wieder andere fahren ins Ausland, jeder wie er es möchte, trotz der angespannten Weltlage. Auch wir werden etwas später die Koffer packen und in ein anderes Land, in einem anderen Land, unser Glück versuchen. Auch wir werden bald wie andere Fremde sein in jenem Land. Ganz so wie die verblüffende Wahrheit auf einem Autoaufkleber. Wir sind Ausländer fast überall auf der Welt. Vielleicht ist gerade das für viele das Reizvolle, einmal Ausländer zu sein, fremd und unbehaust, mitten in einer fremden Kultur, unter fremdem Sprachengebabel, mit fremden Sitten, Gerüchen und Hautfarben. Das riecht doch nach Abenteuer. Das ist Nervenkitzel. Das verheißt Freude am Entdecken der Schönheiten, die die Einheimischen dort schon gar nicht mehr sehen. Fremde ziehen aber auch immer wieder die Blicke auf sich. Und vielleicht ist es das, was manche suchen. Einmal im Mittelpunkt stehen. Eine exotische Rarität sein. Sächsisch sprechen an der Côte d'Azur. Ein bisschen für Aufsehen sorgen, weil man so ganz anders angezogen ist als die Einheimischen. Andererseits, wer fällt schon noch auf, wenn er mit grünen Haaren und Tarnanzug, vielleicht noch mit goldenen Ketten behängt oder mit total schwarz tätowierten Armen und Beinen durch eine europäische Großstadt zieht? Es ist ganz egal, ganz beliebig, wie jemand rumläuft, was er denkt oder tut, wenn er nicht gerade jemand umbringt. Niemand mischt sich da ein und gebietet Einhalt, weil es kaum übereinstimmende Normen und Werte und Maßstäbe gibt oder solche in Sicht sind. Ja, womit kann ich überhaupt noch auf mich aufmerksam machen? Womit kann ich noch jemand für etwas gewinnen? Was kann ich noch weitergeben, was dringend gebraucht würde in einer Zeit der Beliebigkeit? Und wie stelle ich das an? Ihr lieben Geschwister, wir merken schon, mit diesem kleinen einleitenden Gedankenspaziergang sind wir auch bei unserer aktuellen kirchlichen Schwierigkeit angekommen, auf Jesus Christus und sein Evangelium hinzuweisen, auf unseren Glauben. Wie kann ich da noch jemand gewinnen? Vielleicht am besten so, dass wir tatsächlich von vornherein als Fremde erkennbar sind. Dass jeder wie der Gesandte seines Heimatlandes auftritt und sich als solcher zu erkennen gibt. Wobei unser Heimatland der Himmel ist, das Reich Gottes. Wir sind ja die eigentlichen Reichsbürger. Ungeschickter Vergleich, ich weiß. Bismarck hat es besser gemacht, als er der Frau des ungarischen Gesandten, die sich über etwas beschwerte, erwiderte: Ja, Gnädigste, nicht jeder Gesandte ist auch ein Geschickter. Gesandter Gottes sein. Liebe Geschwister, Gesandter Gottes sein, ein Geschickter noch dazu, aufmerksam machen auf Gott und seine Möglichkeiten. Ich habe mich gefragt, ob das schon funktioniert, wenn ich mir als Pastor einen Irokesenschnitt verpasse, wie mein lieber Kollegenbruder Matthias Ziebol. Vielleicht. Er hat jedenfalls viele Gespräche darüber und hoffentlich noch über mehr. Auch habe ich nicht vergessen, wie Dankmar Fischer vor Jahrzehnten, als er noch EMK-Pastor bei der Heilsarmee auf der Reeperbahn war, geschrieben hat: Ich gehe immer in Uniform auf den Kiez, zum eigenen Schutz, aber auch um zu zeigen, ich bin ein Fremder unter euch auf der Reeperbahn. Ich folge anderen Regeln, ich habe andere Hilfen dabei und die könnten auch euch, auch dir helfen. Ganz anders, John F. Kennedy, in diesen Tagen wurde wieder daran erinnert, dass er ja in Berlin gesagt hat, ich bin ein Berliner. Also kein Fremder, ich gehöre zu euch, ich habe auch nichts Überraschendes in der Hosentasche. Fremder sein, das deckt sich wunderbar mit dem Auftakt zu unserem Predigttext aus dem 1. Petrusbrief. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt, deshalb ermahne und bitte ich euch. Der 1. Petrusbrief richtet sich an eine Gemeinde, die zwar noch nicht verfolgt wird, aber doch schon spürt, dass Menschen, die dem Auferstandenen nachfolgen, fast automatisch Ausländer im eigenen Land sind. Fremde eben, auf die man gelegentlich mit Fingern zeigt, die andererseits eine seltsame Anziehungskraft haben bei denen, die nach dem anderen, dem authentischen Way of Life suchen. Christen sind Fremde, weil sie dazu berufen sind, den Segen Gottes zu ererben, so im Vers 9, weil sie schon Teilhaber dieses Segenswerkes geworden sind. Das sind natürlich alles schön klingende Worte, aber es sind zugleich auch und vor allem inhaltliche Marker und Vergleiche für die Hauptsache unseres Christseins. Denn ja, damit beginnt das Christsein, dass wir Fremde werden, zuerst uns selbst gegenüber. Und das ist wichtig. Unser alter Mensch, unser alter Ego wird uns doch zunehmend fremd. Wir sehen, wie vieles nicht mehr zusammenpasst bei uns, wenn wir unfreundlich, egoistisch oder sogar richtig böse durch die Welt ziehen. Und das meine ich mit Fremdwerden. Der Exodus hat begonnen. Mit diesem ersten Exodus geht's los. Aus sich selbst heraustreten, sich selbst erkennen, in den Spiegel gucken und registrieren, wer bin ich? Sehen, wie oberflächlich und seltsam hohl im Grunde mein bisheriges Leben war und vielleicht noch ist, wie beliebig und dem Trend dieses alten Landes verhaftet es noch ist. Ja, und warum eigentlich auch nicht? Solange ich mir in die Augen schauen kann und andere ja viel schlimmer sind als ich. Dann kann natürlich alles so bleiben, wie es ist. Nur hat das alles, wenn es hochkommt, mit etwas Religion zu tun, aber nichts mit dem Exodus, mit dem Leben als Gesandter des Himmels. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt, deshalb ermahne und bitte ich euch. Ich weiß, das klingt jetzt ein wenig angstmachend, deshalb ermahne und bitte ich euch. Das klingt so nach Zeigefinger, als ob wir uns nun ins Zeug legen müssten, diesen ersten Exodus zu vollziehen. Früher wurde man bei uns in der Kirche freundlich gemahnt. Hast du schon? Bist du schon soweit? Natürlich, die Veränderung überhaupt zu erwarten und Gott um sie zu bitten, ist unser Teil. Mir obliegt es, mich anzuschauen, mich zu erkennen und dann im Rundumblick auch abzuschätzen, wohin das alles noch führt. Das andere aber, die Hauptsache, den ersten Schritt in die neue Richtung, den wird Gott initiieren, den muss Gott initiieren. Da kannst du fast nichts dazu tun. Eine Umkehr meiner Gedanken, meines Wesens erfolgt, wenn nicht auf einen Schlag wie bei Paulus vor Damaskus, erfolgt in der engen Verbindung mit Jesus und seinem Paradigma, seinem Muster. Eine Umkehr erfolgt aus der Unzufriedenheit mit mir selbst und aus der tiefen Sehnsucht, ein Gesandter des Himmels zu sein und für diese Welt ein Fremder zu werden, mit der Lizenz zum Segnen. Lieber Predigthörer, liebe Predigthörerin, es kann jetzt sein, dass das für Außenstehende zu sehr nach Bewusstseinsspaltung klingt, nach religiöser Neurose, aus mir selbst heraustreten und einem anderen Muster folgen und so Nägel mit Köpfen machen. Andererseits muss man sagen, sind schon viele gerade durch die klare und ungeschminkte Sichtweise des Neuen Testaments auf den Menschen geheilt worden. Soviel ich weiß, in den psychologischen Beratungsstellen sagt man nicht umsonst, dass bei Klienten oft die Unentschiedenheit, alles im Leben in der Schwebe zu lassen und damit ungeordnet und unerledigt, der Grund für schwere seelische Erkrankungen ist. Natürlich, ich weiß, bei solchen Urteilen müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Aber manchmal befürchte ich es einfach, und du vielleicht auch, dass die vielen Krankmeldungen in Firmen, Behörden und Schulen ihre innerste Ursache in zu wenig klarer Lebensgestaltung haben könnte. Zu viel Patchwork, zu viel Action ohne Ende. Ist es da nicht besser, innerlich eine neue Zugehörigkeit zu schaffen? Eine neue Zueignung zu erfahren und ihrer gewiss zu werden. Ja, sie sogar in dem Schritt zur Taufe zu manifestieren, wie wir das ja demnächst wieder vorhaben, Gott sei Dank. Oder überhaupt, indem ich Mitglied einer Kirchgemeinde werde oder mich wieder dort sehen lasse und mich einbringe, wenigstens meinen Platz ausfülle. Damals, so erinnert sich der Coach der jungen Christengemeinden, also Paulus, damals war ich mir auf einmal ganz sicher und habe es aufgeschrieben in Galater 2. Jetzt bin ich quasi mit Christus gekreuzigt. Deshalb lebe ich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt inwendig in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich dahingegeben. Geschenkt. Das, liebe Schwestern und Brüder, gehört dann auch noch zu diesem ersten Exodus. Exodus dazu, dass mir ein Geschenk gemacht wird. Ich trete heraus aus mir vor meine eigene Tür und da liegt das Geschenk, quasi ein Paket, ganz in Gold, mit einem Kreuz vorn drauf, vielleicht noch ein blutrotes Herz und die Buchstaben Alpha und Omega. Das soll heißen, das Geschenk kann ich mir nicht selbst schenken. Es kommt aus einer anderen Welt. Zeigt mir aber, dass das alles längst für mich erledigt und bezahlt ist. Die Liebe Jesu Christi bis zum Tod an jenem Kreuzesbaum, dort wo heute die Grabeskirche in Jerusalem steht, ist das Geschenk. Es wird sichtbar, es wird anschaubar, weil es hier mitten unter Menschen irdisch gelebt wurde, bis es am Kreuzesbaum endete. Es gab mal jemand, der wollte seinem eigenen Schatten entkommen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Jedes Mal ärgerte er sich über ihn. Aber so viel er auch zur Seite sprang und je schneller er rannte, immer war der alte dunkle Schatten da. Bis ihm jemand den Rat gab, sich einmal vor einen dicken Baumstamm zu stellen. Das tat er dann und wie durch ein Wunder verschwand augenblicklich der Schatten. Klar, wir wissen längst, was es uns ohne Bild sagen will. Stell dich vor diesen Kreuzesbaum und du bist von ihm überschattet. Du bist sozusagen mit Christus gekreuzigt und erhältst ein neues Ich. Du bist nicht länger ein Fremder deiner selbst. Du bist gefunden, heimgekehrt, in die Arme genommen und mit einem neuen Zuhause überkleidet. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, dichtete Graf Zinzendorf im 17. Jahrhundert. So wie wir ja überhaupt, liebe Geschwister, niemals vergessen dürfen, der Jubel einer Bach-Kantate, einer Praetorius-, Händel- oder Mozart-Messe bis hin zu den Lobpreischorälen unserer Gesangbücher, ist nur hierin zu verstehen, erfährt nur hierin seine Berechtigung. Jetzt habe ich die ganze Zeit von diesem ersten Exodus geredet. Ich trete aus mir selbst heraus, werde mir fremd und lasse mich von dem Kreuzesbaum Christi überschatten. Damit ist nun folgerichtig der zweite Exodus ausgelöst worden, denn niemand, der das in der gebotenen emotionalen Tiefe erfahren hat, kann so weiterleben wie bisher. Fällt der erste Dominostein, folgen auch alle anderen. Auch jetzt erinnert sich Paulus, wie das bei ihm war, welch simple Sätze ihm damals kamen, geschrieben in Römer 14. Keiner von uns lebt nur für sich selber und keiner stirbt nur für sich selbst. Wir leben nur noch für Jesus und sterben tun wir auch nur für ihn. Egal wie du es auch drehst, wir haben unser Leben radikal an Gott verschrieben. So diese Verse in der Bibel für junge Leute. Auch das sind wieder sehr radikale Sätze, die diesen zweiten Exodus einläuten. Sätze, die uns unter Umständen auch nicht so gut gefallen oder uns zumindest ratlos machen, uns psychologisch Gebildete. Denn da kommt ja etwas auf uns zu. Aber keine Angst. Es soll nicht bedeuten, dass uns dann die Menschen und die Welt nichts mehr angingen, wenn es da heißt, wir leben nur noch für Jesus. Glaube als reine Innerlichkeit ist nicht gemeint. Nicht statt reif für die Insel, nun reif fürs Kloster. Es soll nur heißen, als Gesandte unseres himmlischen Heimatlandes sind wir dazu da, zu helfen, zurechtzubringen und im Namen Jesu zu retten, was verloren ist. Mit unserem Predigttext gesagt, 1. Petrus 3, 9, stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu ererben. Lebt also als solche Berufene. Und nun befasst sich unser Predigttext auf ganze Länge hin, auf den größten Teil hin, mit dem, was das heißen soll, zu segnen. Nämlich einig sein, mitfühlend, liebevoll, bescheiden, Böses nicht heimzahlen, den Frieden suchen, sich leidenschaftlich für das Gute einsetzen, auch Nachteile einstecken für die Gerechtigkeit und schließlich bereit sein, zum Glauben zu stehen und davon zu erzählen, wenn Menschen uns danach fragen. Also mit anderen Worten, die Welt retten. So wird auch heute gern ironisch und auch ein wenig ungläubig geredet, wenn sich jemand für Schwache einsetzt, die Welt retten. Sicherlich können wir so die Welt nicht retten und sie ist ja eigentlich schon gerettet. Christ, der Retter, ist da, singen wir in ein paar Wochen wieder. Aber partiell. Du in deiner Ecke, ich in meiner hier, da kann das schon richtig sein. Denn mit dem Apostel Petrus gesprochen, haben wir den Segen ererbt. Wir haben die Lizenz zum Segnen, dafür die neue Welt ein Stück weit in die alte hineinzutragen. Denn mit einem Bein steht die neue Welt schon in der alten. Und sie wird es mehr und mehr in dem Maße, wie wir den Segen weitertragen und damit sichtbar machen, dass es überhaupt eine neue und eine andere Welt gibt und dass Gott die alte Welt noch nicht aufgegeben hat. Ihr Lieben, Gott sei Dank ist das so und auch unter uns so. Denn was ich beobachte, ist, dass viele von uns schon segnend unterwegs sind. Dass sie eine klare, entschiedene Nachfolge Jesu leben, manchmal, aber immer öfter. So dass man gelegentlich überraschend ausruft, ach, der auch? Sieh mal an. Und toll, was diese Frau alles tut. Und was diese Gruppe auf die Beine stellt, das ist doch allerhand. Man muss eben auch dieses Positive erkennen und anerkennen. Manchmal findet man sogar Mitstreiter, wo man sie nicht vermutet. In einem Artikel fand ich ein prominentes Beispiel für Liebe und Barmherzigkeit aus klarem christlichen Kontext heraus. Der Unternehmer Heinz Horst Deichmann hat über viele Jahre die größte Schuhhandelskette Europas mit 1700 Filialen aufgebaut. Einmal erzählte er, wie er vor mehr als 30 Jahren auf einer Geschäftsreise nach Indien einer Gruppe von Leprakranken gegenüberstand. Zitat: Es war ein schrecklicher Anblick, kranke und entstellte Menschen zu sehen. Da wurde mir schlagartig klar, dass Jesus diesen Anblick auch ausgehalten hat. Und ich musste daran denken, wie er sich den Kranken angenommen hat, der Kranken angenommen und ihnen geholfen hat. Von da an habe ich es als Auftrag empfunden, mich um diese Menschen zu kümmern. Und weiter heißt es in dem Artikel, an diesem Beispiel wird deutlich, wie aus einem Gefühl des Mitleids durch die Liebe Gottes helfende Barmherzigkeit wird. Seitdem unterstützt der erfolgreiche Geschäftsmann in großem Umfang missionarische und soziale Projekte. Natürlich kann man jetzt schnell einwerfen, so ein Millionär hat es auch leicht mit Mitleid und Barmherzigkeit. Dem tut es nicht weh, ein paar Euro abzugeben. Doch es geht nicht nur ums Geld. Es geht um den richtigen Schritt, wenn man den ersten Exodus erkannt hat und ihn angenommen hat. Und das noch. Liebe und Barmherzigkeit haben viele Gesichter. und werden nicht an der Quantität gemessen. Der Besuch bei einem Kranken, der Einkauf für die alte Nachbarin, das Gespräch mit dem schwierigen Arbeitskollegen, die Blumengebinde für den Altartisch, Unkraut jäten im Garten alt gewordener Menschen. Wer die Liebe Gottes im Alltag leben will, findet dazu viele Möglichkeiten, auch ganz kleine, unspektakuläre, eigentlich Selbstverständlichkeiten. Und das kennen wir ja alle. Jedenfalls, der flotte Ausspruch, wenn jeder nur an sich denkt, ist an alle gedacht, ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, vom Teufel. Von Gott ist der, ihr sollt segnen. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu ererben. Macht in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Amen.